Liebe Grüße auch von der Gemeinde Schwäbisch Gmünd. Ja, wir erleben ja gerade eine sehr schwere Zeit. Also es ist Krieg. Dieser Satz, den kann man nicht einfach so verdauen. Es sind sehr viele Unruhen in der Welt. Ja, zuerst diese Corona-Zeit, jetzt Kriegszeit. Haben wir das richtige Zeitgefühl für die Uhr Gottes? Haben wir das richtige Zeitgefühl für die Uhr Gottes? Das ist die Frage. Kleine Kinder haben überhaupt kein Zeitgefühl. Alle, die Eltern waren, die wissen, was das bedeutet. Die haben überhaupt kein Verständnis dafür. Ja, sie können mitten in der Nacht einem wecken und rufen und essen wollen und alles ist verkehrt. Ja? Also sie nehmen keine Rücksicht auf die Gefühle oder die Bedürfnisse der Eltern. Ich erinnere mich noch an unsere Zeit, bin sehr froh, dass die vorbei ist, als unsere Kinder klein waren. Da haben wir mit meiner Frau Lena auch sehr oft die Augen verdreht einfach. Ja, was machen die jetzt? Was geschieht hier mit uns? Und so schnell wie möglich haben wir dann versucht, unseren Kindern es beizubringen, dass sie die Uhr lesen können. Das war unser Ziel. Also wir müssen es ihnen beibringen, so schnell wie möglich. Und dann kam endlich mal die Zeit. Wir haben gesagt, so, wenn der große Zeiger hier steht, oben, und der kleine auf der 8, so hier bei diesem Zeichen, dann dürft ihr aus dem Zimmer raus. Keine Minute früher. Und das war dann wirklich so, als ob der Käfig aufgeschoben wird und die aus den Zimmern raus. Ja. Zeitgefühl, auch die Teenager, Jugendliche haben oft kein Zeitgefühl. Die Nacht wird zum Tag, der Tag zur Nacht, alles gerade andersrum. Und erst wenn wir Verantwortung im Leben tragen, wenn wir wissen, ja, wir müssen arbeiten, wir müssen Leistung bringen und so. Dann fangen wir an, mit der Zeit richtig umzugehen. Wir wissen, dann muss ich rechtzeitig ins Bett, dann muss ich rechtzeitig reagieren, dann jetzt ist Zeit zum Essen. Und wenn ich alles durcheinander bringe, dann tut es mir schlecht und dem ganzen Leben schlecht. Warum erzähle ich es uns? Ich habe heute einen Bibeltext mitgebracht. Ich denke, der passt sehr gut in unsere Zeit und der verwendet dieses Bild. Es geht in diesem Bibeltext auch um den Schlaf, es geht um die Nacht, es geht um das Aufstehen, es geht um den Tag. Schlagen wir auf Römerbrief Kapitel 13, die Verse 11 bis 14. Römerbrief Kapitel 13, die Verse 11 bis 14. Apostel Paulus schreibt: Und dieses sollen wir tun als solche, die die Zeit verstehen, dass nämlich die Stunde schon da ist, dass wir vom Schlaf aufwachen sollten. Denn jetzt ist unsere Errettung näher, als da wir gläubig wurden. Die Nacht ist vorgerückt, der Tag aber ist nahe. So lasst uns nun ablegen die Werke der Finsternis und anlegen die Waffen des Lichts. Lasst uns anständig wandeln wie am Tag, nicht in Schlemmereien und Trinkgelagen, nicht in Unzucht und Ausschweifungen, nicht in Streit und Neid, sondern zieht den Herrn Jesus Christus an und pflegt das Fleisch nicht bis zur Erregung von Begierden. Ich denke, dass dieser Text sehr deutlich in unsere Zeit hineinspricht, in unsere Situation, in unsere Krisen. Wie gesagt, es geht um Tag und Nacht, um Aufwachen vom Schlaf und um ein Leben am Tag. Es geht hier in diesem Bibeltext aber nicht im direkten Sinne darum. Es geht nicht darum, wie wir unseren Schlaf pflegen sollten und dass es vernünftig ist, rechtzeitig ins Bett zu gehen und den Biorhythmus zu beachten. Und dann gibt es die Tiefschlafphase und die Aufwachphase. Es geht nicht darum, wie wir unser Körper behandeln sollen. Wir haben hier es mit einem Bild zu tun, mit einem dieses Bild müssen wir auf das geistliche Leben übertragen. Und das geistliche Leben findet ja in einer unsichtbaren Welt statt. Das sehen wir so nicht, wir können es nicht so greifen. Und deshalb wird ein Bild verwendet, ein Synonym, ein Vergleich aus unserem Leben. Und das können wir gut nachvollziehen und verstehen. Ach, im geistlichen Leben geht es dann so. So muss ich dann im geistlichen Leben, so wie ich im körperlichen Leben lebe, so im geistlichen. Wir können sagen, wenn wir dieses Bild verstehen, dann dämmert es uns hoffentlich, in welcher Zeit wir leben. Das ist so ein Wortspiel in der deutschen Sprache und ich habe auch so die Predigt überschrieben. Es dämmert uns. Es ist so eine zweideutige Bedeutung. Es dämmert uns, das heißt, die Sonne geht auf und dann in der Umgangssprache, wenn wir das sagen, es dämmert mir, dann sage ich, jetzt habe ich es verstanden. Vielleicht, ja. So, dann sagen wir auch, es dämmert mir. Es dämmert uns ein neuer Tag. Das ist hier die Aussage, der Tag des Heils ist nahe. Und es dämmert uns auch das war im direkten Sinn. Es dämmert uns, also der neue Tag steht bevor. Und auch im übertragenen Sinn. Es dämmert uns anbetrachts der Tatsache, dass ein neuer Tag kommt, dann, was muss dann sein? Dann muss ich ja dementsprechend leben. Wenn ich weiß, jetzt kommt etwas ganz Neues, dann muss ich auch so dementsprechend leben. Dann muss ich verstehen, ja, ein neuer Tag kommt auf mich zu. Nun, der Apostel Paulus mutet der Gemeinde in Rom zu, dass sie geistlich gesehen keine Babys mehr sind. Auch keine Jugendliche, die leichtsinnig mit ihrer Zeit umgehen. Er mutet den Christen in Rom zu, dass sie die Uhr Gottes lesen können. Das lesen wir hier, Vers 11. Und dieses sollten wir tun als solche, die die Zeit verstehen. Also er sagt eigentlich, wir sollten die Zeit verstehen. Die Uhr Gottes sollten wir jetzt lesen können. Nun eine Frage an uns. In unserer Kultur, das ist ja, was Paulus geschrieben hat, ist ja eine andere Kultur gewesen, aber jetzt in unserer Kultur. Wie drücken wir es in unserer Kultur aus, wenn wir die Dringlichkeit einer Sache betonen wollen? Wir verwenden auch manchmal so das Bild der Uhr. Ja? Wir sagen, es ist 5:12, ja, so kennen wir das, ja, wir sagen, jetzt ist es aber schon 5:12, ja? Wenn wir so richtig dringlich es betonen wollen. Ich hatte mal riesige Rückenschmerzen, also die waren richtig, also brutal, über Tage, über Wochen. Und dann bin ich zu einem Physiotherapeuten, der ist auch bei uns in der Gemeinde, bin ich zu ihm zur Behandlung und er hat zu mir gesagt, es ist schon 10:50, nicht 5:12. Also es ist schon viel zu spät, was du kommst. Ja. Das ist so unser Verständnis. Wir denken, so, es geht auf die Mitternacht zu. In der jüdischen Kultur war das ganz anders. Sie haben ein ganz anderes Denken gehabt. Und das müssen wir verstehen, weil das spiegelt sich in unserem Text wider, den wir hier sehen. Paulus macht hier deutlich, dass wir nicht auf ein zu spät hin leben. Es kann zu spät sein, so denken wir. Wir müssen aufpassen, es kann zu spät sein. Wir leben nicht auf ein Weltende hin, sagt Paulus, der Gemeinde, den gläubigen Menschen. Nicht auf eine Katastrophe hin leben wir, sondern wir leben auf den Sonnenaufgang hin. Das ist die jüdische Denkweise. Wir leben auf den neuen Tag hin. Ich weiß nicht, vielleicht merken wir schon einen Unterschied, wie wir ticken in einer Krise und wie eigentlich das Wort Gottes, wohin es ruft. Der neue Tag beginnt bei den Juden nicht um 10 Uhr morgens, so frisch ausgeschlafen, lang geschlafen, so jetzt ist der neue Tag. Bei den Juden beginnt der neue Tag bei der Morgendämmerung. Deswegen habe ich auch die Predigt so überschrieben. Es dämmert uns bei der Morgendämmerung. Die Sonne ist noch nicht aufgegangen, Man sieht nicht die Sonne, aber der dunkelste Punkt der Nacht ist überwunden und es wird schon ein bisschen heller. Das war der Tagesbeginn bei den Juden. Und wir wissen ja, dass, das kann man nicht festlegen, um sagen, so, das ist um 4 Uhr oder um 5 Uhr oder um 6 Uhr. Das ist ein subjektives Empfinden. Und so war das auch bei den Juden. Bei ihnen war die Regel, wenn du einen bekannten Menschen aus 2 Meter Entfernung erkennst, also du triffst einen Menschen und aus 2 Meter, wenn du ihn erkennst, dann ist die Morgendämmerung, also sehr subjektiv. Ja. Und so wie die Jahreszeit war, so war es dementsprechend auch der Anfang des Tages. Und dieser Tag, dieser Zeitpunkt, diese Morgendämmerung, mit diesem Zeitpunkt hat jedes jüdische Fest angefangen. Da hat man angefangen, Gottesdienst zu feiern, Gott zu loben. In der frühesten, also wo es in den Tag hineinging, ja. Die Sonne war noch nicht da, es war noch dunkel, aber es wird Tag. Das war die Hoffnung. Ja. Und man geht schon mit dieser Hoffnung in diesen neuen Tag hinein. Das erste Gebet musste in dieser Dunkelheit gesprochen werden. Liebe Geschwister, merken wir den Unterschied, wie wir ticken und worum es in der Bibel geht. Wir sind in unserer Kultur auf die Katastrophe eingestellt. Wir bereiten uns immer auf die Dunkelheit vor. Wir wappnen uns für den Weltuntergang. Wir jetzt in dieser Zeit, das war ja schon bei Corona so, da waren die Regale teilweise leer. Ja? Man hat Vorsorge getroffen. Ja? Jetzt Krieg, er ist nicht weit weg, Luftlinie 1500 Kilometer, ganz nah bei uns. Ich bin gar kein Prophet, aber ruckzuck sind wir. Man hat auch nie gedacht, dass Putin angreifen wird. Man hat immer gesagt, das werden nur Worte sein. Jetzt ist das soweit. Ja? Und wenn wir jetzt denken, uns kann nichts passieren, das ist dann die größte Lüge. Also wir können uns sehr täuschen. Ja? Das kann sehr schnell passieren. Und auch jetzt macht man sich schon Gedanken, okay, auch junge Leute haben ja keinen Vorrat. Ja? Jetzt macht man sich Gedanken, muss ich mir Vorrat einkaufen? Zu Hause lagern, das kennen junge Leute nicht. Vielleicht Ältere kennen das hier. Ja. Meine Mutter oder so, die hatte immer was. Ja. Ein bisschen haben wir auch davon gelernt. Aber die Junge kennen das nicht. Ja. Oder ja, die Ölpreise gehen so nach oben. Wann kaufe ich ein? Ich habe verpasst den Moment. Jetzt was? Ja, wie heizen wir nächsten Winter? Also man merkt, wir machen uns Gedanken, weil wir bereiten uns auf eine Katastrophe vor. Das ist so ein Beispiel, wie die Uhr in uns tickt. Wir denken immer, es wird schlimmer. Paulus sagt, Leute, wacht auf. Der Tag kommt. Es wird besser. Das ist so die Denkweise hier in diesem Text. Und das ist wirklich so, es ist ein Riesenunterschied, ob wir uns für die Nacht vorbereiten oder für den Tag vorbereiten. Ja, das ist in der Praxis ein riesiger Unterschied. Wir hier in unserer Gegend, wir sind ja sehr ländlich. Wir können ja uns nicht vergleichen mit einer Großstadt. Wenn unsere Gemeinde oder wenn eure Gemeinde hier in Rom wäre, dann das war eine große Stadt. Da denkt man anders. Das merkt man einfach. Ja, das ist pures Land hier. Ja, also auch Schwäbisch Gmünd ist pures Land. Das ist so ländlich, wie wir hier leben. Aber es ist ein riesiger Unterschied, wenn wir jetzt in eine Großstadt gehen. Wenn man hier, also da wird man keinen Unterschied sehen, was ob Tag oder Nacht, also ist, auf dem Land ist alles gleich. Aber in einer großen Stadt, jetzt gehen wir nach Berlin auf dem Alexanderplatz und es wird ein riesiger Unterschied, gehen wir um 23 Uhr auf diesen Alexanderplatz oder wir gehen um 5 Uhr morgens auf den Platz. Es wird ein riesiger Unterschied sein, was da unternommen wird. Nachts, da geht es um Vergnügen, Ausschweifung und morgens, da wird der neue Tag vorbereitet. Da wird der Müll gesammelt, da wird alles sauber gemacht. Ganz andere Tätigkeiten sind da. Nachts geschehen Verbrechen, im Morgengrauen herrscht Frieden. Ja, da wird sehr friedlich sein, wenn man da rein. Abends muss man schon aufpassen, ja, dass einem nichts geklaut wird und so weiter. Und das ist das Bild, in das uns Paulus mit hineinnimmt. Wir beschäftigen uns von unserem Wesen immer sehr mehr mit dem Chaos, mehr mit der Angst, mehr mit diesem Dunkeln, mit dem Unfrieden. Wir kämpfen gegen die Dunkelheit eigentlich. Und Paulus sagt, wir erwarten den Tag. Unsere Rettung naht. Der Tag des Heils ist jetzt näher, als ihr gläubig geworden sind. Also das ist, die Logik ist sehr einfach, ja. Das ist klar. Ich bin vor über 30 Jahren zum Glauben, also vor 40 Jahren zum Glauben gekommen. Und jetzt ist es viel näher, ja. Und jetzt bei den Ereignissen sowieso. Es muss uns doch langsam dämmern, wir müssen es doch verstehen, dass wir uns jetzt, also wenn ich mich jetzt, auf was bereite ich vor, mich vor, auf meinen Lebensabend oder auf das neue Leben mit Christus? Das müssen wir doch verstehen. Worum geht es jetzt? Und Paulus sagt, wir müssen uns vorbereiten. Damals war die Zeit nicht besser als heute. Wir müssen uns vorbereiten für den neuen Tag, für das Fest unserer Rettung. Also das ist viel hoffnungsvoller, als wenn wir sagen, so, jetzt geht alles zu Ende. Ich hoffe, dass wir so diesen Unterschied hier verstehen, in diesen zwei Versen, die sind nicht mehr angestrahlt, ja, wenn es geht, doch mal diese anstrahlen, dann diese zwei Verse, dass da ein großer Unterschied ist. Also unsere Motivation ist ganz anders, völlig anders. Wenn uns die Angst und Panik treibt, dann sind wir andere Menschen, als wenn uns die Hoffnung führt. Ich habe noch ein Beispiel vielleicht, dass es noch deutlicher wird. Es ist ein großer Unterschied, ob ein junger Mensch unbedingt heiraten will, weil er Angst hat, alleine zu bleiben, oder ob er heiraten will, damit er seine Braut glücklich macht. Das ist ein riesiger Unterschied. Wenn ich Angst habe, dann drehe ich mich nur um mich. Hauptsache, ich bleibe nicht allein. Aber wenn ich Liebe habe, dann denke ich an den anderen. Und jetzt, wenn ich Liebe habe zu Christus, an wen denke ich? An was denke ich jetzt? Das ist jetzt der Ton auch für die nächsten Gedanken, die jetzt kommen in dem Text. Wenn wir uns auf den Tag vorbereiten, dann kommt eine neue Melodie in uns rein. Dann singen wir ein ganz anderes Lied. Im Römerbrief lesen wir und lernen wir auch, wie die Sünde uns gefangen genommen hat. Wir sind ja im Römerbrief hier und schon von Anfang an arbeitet Paulus daran, dass wir verstehen, wie die Sünde uns gefangen genommen hat, durch und durch. Sie hat uns den Kopf verdreht, die Sünde. Wir haben so einiges vertauscht durch die Sünde. Uns sind die Elemente dieser Welt wichtiger als der Schöpfer selbst. Wir klammern uns an diese Zeit, obwohl Gott uns die Ewigkeit geben will. Aber wir sagen, nein, dass die Ewigkeit ist nicht wichtig. Hier, mein Leben hier ist wichtig. Uns sind die Lüste hier in der Welt, Lust zu haben, wichtiger als der Wille Gottes. Also lieber habe ich Lust hier auf der Erde, was geht es mich an, was Gott will? Wir haben alles auf den Kopf gestellt. Es interessiert uns nicht, was Gott will. Das ist so das Leid im Römerbrief. Im ersten Kapitel fängt es schon damit an. Und das gilt leider auch für uns Christen noch immer. Und Paulus fordert uns auf, dass wir im Licht des neuen Tages wieder richtig denken, dass wir dieses Verkehrtheit in uns wieder richtig anfangen, sortieren. Das große Vertauschen, was im Römer 1 vorkommt, wo wir vertauscht haben, alles vertauscht haben, das muss jetzt rückgängig gemacht werden in unserem Denken. Und Paulus sagt, wann, wenn nicht jetzt? Jetzt ist der Zeitpunkt. Wenn Jesu Wiederkunft bald vor uns steht, jetzt müssen wir uns ändern. Wann wollt ihr euch ändern, wenn nicht jetzt? Welche Zeichen sollen noch kommen? Und die erste Aufforderung heißt in diesen Versen, Waffen des Lichts statt Werke der Finsternis. So, Vers 12, so lasst uns ablegen die Werke der Finsternis und anlegen die Waffen des Lichts. Nun, das ist ja eigentlich so in diesem Bild, was ich gemalt habe, bis jetzt selbstverständlich. Verbrecher, Ehebrecher, das findet man kaum am Tag. Das passiert alles in der Nacht. Verschwörungen, böse Pläne schmieden, jemand übers Ohr hauen, also alle Bosheiten ausrauben, einbrechen, das passiert ja meistens nachts, ja, das ist so das Gängige. Militärische Angriffe, jetzt erleben wir genauso. Wann wird bombardiert? Meistens nachts. Nachts werden die Leute zermürbt. Nun, was hier so mich aufschreckt, ist, dieser Aufruf ist an Christen, die Gemeinde gerichtet. Bei uns sieht man das jetzt nicht so, ich denke nicht, dass es so offensichtlich ist, dass wir so frech sündigen, einfach so, dass das alle sehen. Niemand wird so offensichtlich Ehebruch begehen, dass es so alle sehen. Ja, das machen wir ja nicht. Wir machen nicht so, dass wir jemanden böse, einfach so, ich schreie jetzt niemand an hier und sage, du bist so. Also das machen wir auch nicht. Aber doch müssen wir über uns nachdenken. Wo können die Werke der Finsternis in unserem Leben sein? Ich lese einige Verse aus Johannes 3, Verse 19. Johannes, Evangelium, Kapitel 3, Vers 19. Darin aber besteht das Gericht, dass das Licht in die Welt gekommen ist und die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht, denn ihre Werke waren böse. Denn jeder, der Böses tut, hasst das Licht und kommt nicht zum Licht, damit seine Werke nicht aufgedeckt werden. Wer aber die Wahrheit tut, der kommt zum Licht, damit seine Werke offenbar werden, dass sie in Gott getan sind. Also es gibt so ein Prinzip, Bosheit meidet immer das Licht. Bosheit versteckt sich immer im Dunkeln und im Schatten. Sie scheut so eine Transparenz. Und das ist ganz einfach, liebe Freunde, zu prüfen. Immer wenn ich Angst habe, dass etwas ans Licht kommt, dann können wir davon ausgehen, dass es böse. Alles, was ich verheimlichen will, und hoffe, hoffentlich sieht das niemand. Hoffentlich werde ich mich niemals verplappern darin. Hoffentlich erfährt niemand meine Gedanken. Wenn wir diese Gedanken haben, dann muss bei uns eine rote Lampe aufleuchten. Sagen, okay, das ist ein Zeichen. Hier ist Bosheit, Falschheit, Sünde in mir. Nun, im Gegenzug sollen wir die Waffen des Lichts anlegen. Das Licht selbst, das wartet auf uns noch. Ja? Das Licht selbst ist Jesus. Also Jesus ist die Sonne, Jesus wird aufgehen wie die Sonne. Bis dahin, bis Jesus kommt, haben wir die Waffen des Lichts. Wir haben nicht das Licht selbst, wird kommen, aber wir haben die Waffen des Lichts. Das ist sein Wort. Das ist die Gemeinschaft mit Jesus, das ist Ehrlichkeit, Aufrichtigkeit, Wahrhaftigkeit, Reinheit. Das sind die Waffen des Lichts. Die zweite Aufforderung steht in Vers 13, vielleicht kann man diesen wieder unser Kapitel einblenden.
Römer 13, Vers 13, anstatt Zügellosigkeit. Die Zügellosigkeit wird hier sehr deutlich beschrieben. In diesen Versen, ja, vielleicht kann man Römer einblenden. Nun, das Wort Zügellosigkeit wird hier nicht direkt geschrieben als Wort, aber in Epheser 4, Vers 19, kann man auch mal umschalten, auf Epheser 4, Vers 19, wird dieses Verhalten genannt. Die, nachdem sie alles Empfinden verloren haben, sich der Zügellosigkeit ergeben haben, um jede Art von Unreinheit zu verüben mit unersättlicher Gier. Also hier wird das Wesen der Zügellosigkeit erklärt. Jede Art von Unreinheit wird mit unersättlicher Gier verübt. Also wenn man gar keine Grenzen mehr hat, völlig losgelöst von jeder Autorität, mir hat niemand was zu sagen. Ich nehme mir das, was ich will. Also so ähnliches Verhalten wie gerade Putin an den Tag legt. Also mir ist es egal. Die ganze Welt kann gegen mich sein. Ich nehme das, was ich will. Gar keine Grenzen mehr haben. Das kann auch in unserem Verhalten so sein. Es geht ja nicht um Putin jetzt, über den wir predigen, sondern um uns. Wir können maßlos im Gebrauch von Nahrungsmitteln sein in dieser Zeit. Ja, wir haben ja alles. Und dann artet Essen wird zum Schlemmern, also dass wir übermäßig viel essen. Trinken wird zum Saufgelage. Keine Mäßigung mehr. Wenn wir untereinander so anschauen, dann überbieten wir, ja, der eine macht das zum Essen, ich mache mehr zum Essen, noch mehr. Einfaches Brot und Wurst und Käse, das reicht nicht mehr. Wir wollen immer mehr und immer größer werden. Ja? Wenn das Brot ein bisschen angetrocknet ist, das ist nicht mehr genießbar. Ja, was ist das? Ein trockenes Brot. Die Zügellosigkeit bleibt aber nicht auf dieser Ebene, dass wir so verächtlich mit dem Essen umgehen. Sie kann uns ganz einnehmen. Unzucht und Ausschweifung kommen schnell dazu. Also Gott will ja ganz klar, dass wir unsere Sexualität im Rahmen der Ehe ausleben. Und alles, was außerhalb der Ehe ist, außerhalb dem Rahmen, das ist falsch, das ist, nennt die Bibel Unzucht. Und wir leben ja in einer Zeit, wo man das Gefühl hat, jeder darf nehmen und geben, was er will in diesem Gebiet. Jeder darf so viel Haut zeigen, wie er will. Das geht niemand was an, das ist mein Körper. Ist doch egal, was es mit dem anderen macht. Hauptsache, ich bin erotisch. Hauptsache, ich komme gut an. Und wir denken manchmal auch, okay, nicht wir, dass wir uns ausziehen, aber ja, wenn die anderen das machen, ist auch ihr Problem und ich darf auch sehen, was ich will. Wir müssen wissen, im Licht Gottes ist das Unzucht und Ausschweifung. Das nennt Paulus ganz deutlich hier. Und noch ein drittes Pärchen in diesem ist die Streit und Neid. Das hört sich vielleicht nicht so dramatisch an. Ja, Streit und Neid, das ist ja schon gegenüber dem anderen nicht so schlimm. Aber Streit und Neid ist komplett gegen die Prinzipien des Reiches Gottes. Streit und Neid sind Zeichen von Lieblosigkeit. Das passt nicht in das Reich Gottes. Es ist nicht die Frucht des Heiligen Geistes. Das Gegenteil von Zügellosigkeit ist Anstand. Das Wort anständig, auf Römer 13 wieder zurück, das wird nicht beschrieben, anständig. Was bedeutet anständig? Das war ein Begriff, der damals bei den sehr gut verstanden wurde. Also Menschen hat man gesagt, anständig, Anstand oder anständig sein, und die Christen haben gewusst, ja, was Anstand ist. Dieses Wort kommt im Neuen Testament mehrmals vor, ohne Kommentare. Einfach, es wird gesagt, mit Anstand. Heute leben wir in einer Zeit, manchmal denkt man, okay, man muss jedem erklären, was ist Anstand überhaupt? Ja, so benimmt man sich nicht, das ist nicht anständig. Das muss man jemand fast hinweisen und sagen. Es ist zum Beispiel, es gehört zum Anstand, dass wir den anderen nicht anschreien. Es ist anständig, nicht schreien, wenn wir sprechen, auch egal welche Argumente wir haben, ja. Zum Beispiel. Aber das muss man heute wahrscheinlich sagen. Ja, nicht immer ist das so klar und dann fängt man an zu schreien. Es gehört zum Anstand, dass wir wertschätzend miteinander umgehen. Egal welche Sprache der Mensch spricht, egal ob er gebrochen spricht oder perfekt spricht. Wertschätzend sprechen. Das gehört zum Anstand. Das ist ein Mensch. Ein Mensch, der eine Seele hat. Es geht nicht um, welche Sprache er spricht. Ja? Und das muss man heute schon dazu sagen. Es ist anständig, dass wir mit Menschen, egal welche Kultur, welcher Mensch, auch jetzt, egal ob Russe oder Ukrainer oder wem wir auch begegnen, dass wir wertschätzenden Menschen begegnen. Es gehört zum Anstand, dass wir nicht hinter dem Rücken über den anderen sprechen. Das ist nicht anständig. Und vieles, vieles mehr. Die Bibel definiert nicht das Wort Anstand, weil es nicht ein Katalog ist, so Anstand ist das einhalten, sondern Anstand ist eine Lebenseinstellung. Das ist eine Lebenseinstellung, wie denke ich. Der Heilige Geist will, dass wir heute schon so leben. Er will, dass wir heute schon so leben, wie wir einst im Himmel leben werden. Und das ist vielleicht so eine praktische Sache, wie wir uns prüfen können. Wenn wir jetzt vor einer Situation stehen und fragen, wie soll ich mich jetzt verhalten? Vielleicht hilft da eine Frage, wenn wir die Frage stellen, passt mein Verhalten jetzt, wenn ich mich jetzt so zu den Menschen verhalten werde, passt das zum Himmel? Also werde ich mich im Himmel genauso verhalten, wie ich jetzt zu Viktor mich verhalte? Und wenn das passt, wenn ich wertschätzend, liebevoll zu Viktor bin, das genauso werden wir uns im Himmel begegnen, oder? Genauso, ja. Dann passt es. Aber wenn ich verächtlich bin, wenn ich im Herzen irgendwie komisch über ihn denke, das wird im Himmel nicht, das passt nicht, das werde ich im Himmel niemals so machen. Wir kommen jetzt zur dritten, letzten Aufforderung, der Herr Jesus Christus statt Begierden des Fleisches, das Römer 13, wenn es geht, wieder einblenden, Vers 14 ist das, der Herr Jesus Christus statt Begierden des Fleisches. Vielleicht ist das jetzt noch nicht ganz so verständlich, was bedeutet es, aber es ist kein großes Rätsel. Sehr oft ist das so, wir fangen mit geistlichen Motiven an, aber landen am Schluss beim Fleisch. Ein Beispiel dazu. Wir fangen an, wir sagen, ich will die Bibel lesen. Und das ist ein gutes. Ja, warum will ich die Bibel lesen? Damit ich Gott besser verstehe, damit ich seinen Willen. So. Und wir fangen an, die Bibel zu lesen. Und je mehr wir lesen, desto stolzer werden wir. Ich habe die Bibel in einem Jahr durchgelesen und der andere, ich habe im halben Jahr durchgelesen und ich lese halbe Stunde und ich eine Stunde am Tag und ich habe schon 20 Mal den gleichen Text gelesen. Das habe ich schon alles gehört. Es fängt geistlich an und es landet beim Fleisch, im Stolz. Das passiert auch, wenn wir dienen, genauso. Warum dienen wir? Warum singen wir? Warum spielen wir Klavier? Warum stehe ich hier? Es kann geistlich anfangen, aber am Schluss geht es mir nur, die Hauptsache, ich werde geschätzt oder ich werde gesehen. Und das landet beim Fleisch. Ja. Es ist keine gute Sache. Was ist der Gegenpol dazu? zieht den Herrn Jesus Christus an. Damit wir nicht stolz werden, nicht selbstgerecht werden, müssen wir den Herrn Jesus anziehen. Wir sollen nicht nur über die Gerechtigkeit Jesu Bescheid wissen, sondern die Gerechtigkeit soll, wir sollen in Christus Jesus sein, in seiner Gerechtigkeit sein. Wir sollen die Gerechtigkeit Jesu über unser ganzes Wesen anziehen. Nichts, was wir tun, soll aus uns heraus sein. Zum Beispiel, ermahnen wir jemand, sagt Paulus Kapitel 12, so ermahnen wir durch die Barmherzigkeit Gottes in Jesus Christus. Wenn wir uns der Obrigkeit unterordnen, warum machen wir das? Weil Jesus es will. Ja, nicht, weil wir Angst haben vor der Regierung, sondern weil wir Jesus es will. Das ist eine ganz andere Grundlage. Wir lieben einander nicht, weil der andere so sympathisch ist, sondern weil Jesus den anderen liebt. Ich liebe euch, liebe Geschwister, eure Gemeinde, liebe ich. Warum? Wenn ich hierher fahre und habe ich eine halbe Stunde Zeit, ich komme zu euch, weil ich euch liebe. Warum liebe ich euch? Weil Jesus euch lieb hat. Wenn wir einander vergeben, dann nicht, weil der andere richtig Buße getan hat und alles richtig gemacht hat und so richtig auf die Knie gegangen ist, sondern ich vergebe, weil Christus mir vergeben hat. Ich mache das, weil Christus in mir das bewirkt. Ich weiß nicht, ob ihr euch schon einstellt, wir versuchen uns als Gemeinde schon einstellen, vielleicht kommen Flüchtlinge und wir sind auch bereit, auch heute Morgen habe ich schon telefoniert, wir haben ein Kinderheim, unterstützen wir dort. Ich habe gesagt, also schaut, wenn sie zu uns kommen oder wenn sie flüchten müssen, dass sie, wir sind bereit, sie aufzunehmen. Und vielleicht kommt jetzt auf uns die Zeit zu, dass wir helfen müssen, spenden müssen, Menschen aufnehmen müssen. Warum machen wir das? Zur Ehre Jesus sollen wir das machen. Nicht, weil die Menschen so toll sind, also ich hoffe, dass wir sie lieben und so, aber wir müssen das, die Grundlage ist, zur Ehre Jesus machen wir das. Und wenn wir so leben, für Jesus, dann werden wir nicht stolz werden. Nicht jetzt, es ist nicht unser Verdienst. Alles, was wir haben, kommt von Jesus und alles, was wir besitzen, wollen wir für Jesus hingeben. Liebe Geschwister, der Tag unserer Rettung ist uns näher, jetzt heute näher als da, als wir gläubig geworden sind. Die Sonne ist noch nicht sichtbar, aber es dämmert schon. Es dauert nicht mehr lange, bis Jesus kommt. Der neue Tag wird bald anbrechen. Und ich wünsche es so sehr, dass uns auch so im Kopf dämmert, dass wir sagen, ja, wir verstehen das, ich habe es verstanden, weil der neue Tag kurz davor steht, will ich auch dementsprechend leben. Ich will mich nicht in dieser Welt verlieren. Ich will so leben, dass ich mit Freude diesen Tag erleben darf. Maranatha, so haben die Christen sich begrüßt. Maranatha, unser Herr kommt bald. Amen. Lasst uns jetzt Zeit nehmen zum Gebet, zur Gebetsgemeinschaft und fühlt euch frei. Lasst uns in diesem Geiste zu unserem Herrn beten jetzt. Lasst uns dazu aufstehen.